Vater, mächtiger Gott, wir danken dir, wir loben deinen Namen und preisen dich, Herr. Wir danken dir einfach dafür, dass du uns heute auch wieder zusammengebracht hast und dass du uns auch allgemein durch die vergangenen Wochen geführt hast, Herr. Wir hatten dank dir ein sehr gelungenes Osterwochenende, Vater, und du hast uns nochmal aufgezeigt, was es bedeutet, dass du für uns gestorben bist, da unsere Sünden auf dich genommen hast und wieder vom Tod auferstanden bist. Du bist das perfekte Beispiel für uns, Vater, und wir beten einfach dafür, dass du uns auch weiterhin dich offenbarst und dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, sodass wir in deinem Willen wandeln im Namen Jesus Christus. Amen.
Amen.
Amen. Amen. So, Leute, Wagwan. Herzlich willkommen zur Living Pod, der neuesten Folge. Und ihr habt uns schon wahrscheinlich sehr vermisst. Es fühlt sich echt an wie eine Ewigkeit, dass wir uns gesprochen haben. Ne?
Vier Wochen.
War ja nicht da.
Sehr lange vier Wochen. Okay. Also wir hatten ein sehr schönes Osterwochenende, aber auch ein stressful one. Wenn wir so ein bisschen Revue passieren lassen, wie war das für euch? Wie fandet ihr das?
Crickets. Nein, ich fand's sehr schön. Ich fand es irgendwie auch zu kurz. Es waren irgendwie 3 Tage, die wir hatten, oder 2. Aber ja, für mich war es gefühlt nur ein Tag, den wir hatten. So, aber richtig schön. Viele Offenbarungen, viele Begegnungen. Es war sehr schön. Doch.
Kann mich da auch nur anschließen. Ich glaube, gerade der Freitag war, glaube ich, für sehr viele Menschen auch sehr emotional. Ich glaube, da sind echt sehr viele Tränen geflossen und fand ich auch jetzt auf mich bezogen, fand ich auch sehr, sehr schön. Also beide Tage waren sehr, sehr gut, aber Freitag hat irgendwie nochmal herausgestochen.
Safe, würde ich auch sagen. Freitag war unvergleichbar. Also ich glaube, ich habe kein Event in der Kirche, das so war wie Freitag, glaube ich, ne? Jetzt so. Ich würde jetzt sagen, es war einfach magisch, aber ich glaube, Leute werden dann denken, ich bin kein Christ oder so. Deshalb ein bisschen ein christliches Wort. Es war einfach gesegnet.
Amen. Ja, ist ja wirklich schön. Mich auch so stehen lassen.
Ja.
Fand ich auch auf jeden Fall. Vor allem mir hat auch sehr gefallen, dass wir am Freitag auch ein Pure Worship Night hatten.
Ja.
So, ne, dass wir uns auch wirklich auf Worship fokussieren konnten und wirklich nichts anderes im Kopf hatten als außer Jesus. So, weil das hat man ja nicht oft.
Amen.
Ne, deswegen fand ich das auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Die Zeit verging schnell. Der Sonntag kam ja auch sehr, sehr schnell darauf. Und auch für die Worker, die auch vieles zu tun hatten, war das ja auch sehr, sehr anspruchsvoll, sag ich mal so. Ne? Mhm. Aber wie es so ist, wir reden oft immer über den Tod Christi und Auferstehung. Und ich glaube, mittlerweile kennen wir alle die Storys. Müssen wir nicht wiederholen. aber eine Sache, die meiner Meinung nach viel zu kurz kommt, ist die Zeit nach der Auferstehung. So, darüber wollen wir heute so ein bisschen reden. Dann habe ich noch ein paar Fragen mitgebracht. Und dann haben wir noch einen zweiten Part, der sich später auch offenbaren wird. Aber erstmal habe ich ein kleines Spiel vorbereitet. Und zwar, als Jesus am Kreuz hing, da hatte er bestimmte Worte von sich gegeben. Seine letzten Worte. Ich habe 7 gefunden. Mhm. Könnt ihr euch dran erinnern, was diese Worte waren?
Nicht alle 7.
Ja. Müssen wir alle aufzählen? Mhm. Vater, warum musst du mich verlassen?
Mhm. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Mhm.
In deine Hände begebe ich meinen Geist.
Mhm.
Ja. Mhm. Titel ist da, it is finished, also es ist verbracht.
Es ist verbracht, ja.
Mhm.
Jetzt haben wir 4.
Ja. Echt? Erst? Ich bin fertig.
Es fehlen tatsächlich noch ein paar, ja?
Ich habe Durst.
Ja, safe.
Oh, krass.
Vielleicht noch, wo Jesus sagt, das ist dein Sohn, das ist deine Mutter.
Mhm.
Zu Johannes und seiner Mutter.
Mhm.
Fehlt noch eins, ne?
Ja, eins fehlt noch. Das war die Situation, wo er mit den Räubern gesprochen hat, die mit ihm gekreuzigt worden sind.
Das wird mir im Himmel sein.
Genau.
Ja.
Genau.
Heute noch.
Das ging ja viel schneller als gedacht.
Wir sind so Liebe.
So, seine letzten Worte waren, es ist vollbracht und Vater, in deinen Hände gebe ich meinen Geist. Und dann ist er verstorben. Beziehungsweise hat seinen Geist aufgegeben. Nach 3 Tagen wieder auferstanden. Und ich habe mir die Frage gestellt, wo war er die 3 Tage? bevor er aufgestanden ist. Und da würde ich mal gerne dazu eure Meinung hören. Was denkt ihr, wo er gewesen ist? Es gibt verschiedene Theorien, aber was sind da so eure ersten Gedanken?
Gibt es nicht eine Bibelstelle, wo es heißt, dass er an den Toren der Hölle war, um die Schlüssel zu entreißen?
Interesting.
Das steht gar nicht so direkt da drin.
Ja, es steht auch wirklich nicht, deswegen war ich mir nicht so sicher, aber das wäre jetzt so meine Theorie, wo er war.
Ja, dann habe ich jetzt auch direkt gedacht, es gibt ja auch im Glaubensbekenntnis den Satz, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Mhm. Und ja, auch, es gibt da, glaube ich, viel Meinungsverschiedenheit, aber dass die einen glauben, dass Jesus halt in der Hölle war und halt dort versucht hat, die Menschen nochmal zu sich zu holen. Oder halt. Aber viele sind halt auch dagegen, weil sie den Gedanken, dass Jesus mal da unten war, halt verrückt finden, aber.
Safe.
Ja, ich weiß selber nicht genau, wie ich mich da einordnen würde.
Mhm.
Kurzurlaub.
Ja, ich glaube, das Ding ist in Offenbarung 1, sagt er so, ich habe den Tod besiegt und ich habe die Schlüssel des Totenreiches. Mhm. Ich glaube, deshalb denken wir Christen auch, dass Jesus da gewesen ist. Für mich ist es ein bisschen kompliziert, dass, also ich kann das nicht so richtig greifen, also die Vorstellung, dass Jesus in der Hölle gewesen ist, das ist so für mich ein bisschen, also für mich persönlich, ne, ein bisschen komisch.
Weißt du?
Wieso?
Weil Jesus ist Gott und Hölle ist ja kein Ort. Hölle bedeutet, Hölle ist kein Ort, sondern ein Zustand. Und der Zustand ist, von Gott getrennt zu sein, also ewige Trennung. Und die Vorstellung, dass Jesus Christus der selbst Gott ist, also als Ort könnte er natürlich da sein. Das wäre ja dann die Frage auch so, wenn Jesus allgegenwärtig ist, warum ist er nicht in der Hölle? Mhm. Einfach weil die Hölle kein Ort ist, sondern ein Zustand. Deshalb finde ich das ein bisschen komisch. Versteht ihr? Und ich halte viel mehr so daran fest, wenn er zu diesem einen Kollegen da am Kreuz sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein, dass er wohl im Paradies war. Versteht ihr?
Ja.
Also. Ja. Aber wir haben ja das eine, ich weiß nicht mehr, wo das drin steht, wo der eine sagt, dass er auf dem Schoß Abrahams, ne? Abrahams ist.
Okay, das war Lazarus.
Genau, da haben wir ja, und beide konnten sich aber sehen. Der eine, der praktisch in der Hölle war oder das, was man dann wahrscheinlich Hölle bezeichnen würde, und eine, der irgendwie gefühlt im Himmel war.
Ja. Das ist,
was ist mein?
Das war, sagen wir mal so, das war vor Jesus Tod erstmal. Und zweitens, ist es auch ein bisschen kompliziert, weil, ich habe keine Antwort drauf, ne? Aber ich finde es ist in der Hinsicht kompliziert, weil im Alten Testament gibt es das Konzept Himmel und Hölle gar nicht.
Wobei doch.
Ja.
Also irgendwo schon, weil David sagt ja im Psalm, auch wenn ich mich in den Tiefen von Sheol befinde.
Mhm. Ja, schon.
So, aber ich verstehe, was du meinst.
Aber Sheol ist
auch nicht wirklich Hölle.
Ja,
genau. Das
Totenreich.
Sheol ist Totenreich.
Totenreich, ja. Und ist aber auch das, was bei der Geschichte mit dem reichen Kaufmann und dem armen Lazarus mäßig. Ja. Das ist, also das ist immer das Sheol, das ist also Schoß von Abraham.
Schwierig.
Also schon ein Unterschied zwischen Totenreich und Hölle.
Weiß gar nicht.
Gute Frage.
Also ich würde sagen, ja.
Also gibt es Totenreich, Himmel und Hölle?
Nein.
Nein.
Ich würde sagen, also Jesus hat immer gesagt, ewiges Feuer. Ich weiß gar nicht, ob er den Begriff Hölle jemals gebraucht hat.
Ja. Mhm.
Okay, er hat halt vom ewigen Feuer oder Feuersee, hat er vom Feuersee gesprochen?
Ja.
Ja, irgendwie sowas. I don't know, Leute. Mhm.
Ja.
Okay, aber Feuersee ist dann, also ich glaube, einige würden es als Hölle übersetzen.
Ja,
deswegen.
Aber Feuersee ist ja nicht
Hölle.
Da, wo die Toten weilen.
Ja.
Ja.
Noch nicht.
Okay, dann heißt es aber grundsätzlich, dann gibt es eine Differenzierung.
Ja.
Also alle, die sterben, kommen jetzt in dieses Totenreich. Und dann wird selektiert, wer in die Hölle kommt und wer in den Himmel kommt.
Mhm.
Oder es wurde schon selektiert.
Das ist eine gute Frage. Also es ist, dann ist die ganze Frage so, was ist mit den ganzen Menschen vor Jesus Christus gewesen mäßig?
Mhm. Das ist zum Beispiel auch meine Frage. Was gibt es die bösen Menschen, die gestorben sind? Wo sind die? Chillen die auch erstmal im Himmel und werden dann nach unten gedrückt?
Auf der Seite, wo du durstest. Wenn wir jetzt die Geschichte nehmen von das mit dem Abrahams Schoß und so. hat er ja,
ja
aber da
dann
eine.
Gibt es ja schon Himmel und Hölle. Und das ist, was ich nicht verstehen kann.
Aber es ist ja nicht Himmel und Hölle, es ist Totenreich, würde ich jetzt. So verstehe ich
ja,
das.
Ja, aber der eine leidet und der andere chillt.
Genau.
Das aber ist für mich Hölle und Himmel.
Ja, als Zustand, wenn wir jetzt Himmel und Hölle als Zustand sehen, dann ja. Aber ich glaube, so ortstechnisch ist es irgendwo praktisch derselbe Ort. Nur es gibt dann irgendwo vielleicht eine Trennung. Und da sind mäßig die Schlechten und auf der anderen Seite sind eher so die Guten. Und die Guten können im Guten chillen gerade.
Ja, und dieses Himmelreich unterscheidet sich ja von dem, was uns, keine Ahnung, in Offenbarung oder so, oder in, ja, also vor allem in Offenbarung. Ich weiß jetzt gar nicht, ob in den anderen Büchern, also in Daniel und Jesaja, da wird uns ja auch sowas dargestellt.
Aber das ist ja ein neues Jerusalem.
Genau, das sind ja keine Menschen, glaube ich, bei den anderen. Aber in der Offenbarung sind ja Menschen aus unterschiedlichen Nationen und diese ganzen Dinge.
Ich glaube, das, was das Ganze für uns schwierig macht, ist mal wieder die Einfachheit der deutschen Sprache. So, und zwar, wir benutzen halt für alles Hölle.
Hölle,
das ist so. Aber wenn man ins Hebräische guckt, da wurde Sheol benutzt.
Ja.
Und im Griechischen ist es Hades.
Ja.
Genau, und das ist ja eigentlich Totenreich.
Mhm. Und dann haben wir auch noch Gehenna und all diese ganzen, noch zwei, drei andere Wörter.
Genau. Das heißt, in meiner Recherche habe ich herausgefunden, also ich habe einen Text gelesen, der halt sagt, war Jesus in der Hölle? Nein. War Jesus aber im Totenreich? Ja.
Ja. Mhm.
So, das ist das, was da stand. Aber ich habe keine biblisches Fundament, was das jetzt wirklich klar macht.
Ist das Offenbarung 1?
Ja, ja.
Er sagt ja, er hat die Schlüssel, aber er sagt ja nicht, dass er da war.
Aber wie kriegt er sonst die Schlüssel?
Aber hier steht was Interessantes, und zwar in 1. Petrus 3, 18 bis 20. Da steht, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündete, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einmal zuwartete an den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, bla bla bla. Schlachter halt, ne? Aber was man da halt findet, ist, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündete.
Mhm.
Das war für mich so der Schlüsselpunkt, weshalb ich eher so zu der Richtung neige, dass Jesus vielleicht im Totenreich gewesen ist und dort zu den verstorbenen Seelen gepreacht hat, um halt zu gucken, wer von denen akzeptiert und wen er mitnehmen kann in den Paradies.
Ja. Das Ding ist, sorry, willst du was sagen? Okay. Und wie erklären wir uns, dass Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein?
Der Tag hat 24 Stunden, er war kurz im Himmel. Nein, er war kurz am Totenreich, hat einen Schlüssel geholt und ist dann nach oben gegangen.
So, ich hab mich vor lang einfach damit zufrieden gegeben, das ist vielleicht keine Antwort auf das, was wir sagen, aber es steht geschrieben, dass basically Jesus Christus gestorben ist am sechsten Tag und dass Jesus Christus gestorben ist, ein Sabbat war mäßig.
Mhm.
Also steht, glaube ich, auch in Johannes 19. Und ich hab mir lange einfach damit zufrieden gegeben, dass diese drei Tage einfach der Sabbat waren von Jesus. Also, weiß nicht, ob das Sinn ergibt. So.
Habe ich nicht verstanden.
Also er ist quasi am sechsten Tag gestorben.
Mhm.
Und das ist voll interessant, weil in Markus steht geschrieben, als er gestorben ist, dass er laut aufgeschrien ist, mäßig. Und in der Bibel sehen wir, dass am sechsten Tag eigentlich der Mensch basically entstanden ist. Und dann ist ja Gott dann am siebten Tag in die Ruhe gegangen, in Sabbat mäßig. Okay, das heißt, Jesus Christus ist am sechsten Tag gestorben mäßig. Und diesen Schrei kann man halt, wie gesagt, als schmerzenden, aber man kann ihn auch, das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, als Geburtsschrei sehen mäßig. Also, dass wieder etwas Neues entstanden ist dadurch, dass der Vorhang in zwei gerissen wurde. Das also was Neues und auch eine neue Schöpfung, neuer Bund und diese ganzen Dinge mäßig. Und in dem Moment, wo er dann gestorben ist und dann im Grab war, war ja dann schon der siebte Tag mäßig. Und das war dann sein Sabbat. So wie, Gott, check, macht Sinn. Ja. Und deshalb dachte ich, also das ist natürlich keine geistliche Erklärung mäßig, wo seine Seele denn jetzt war. Aber für mich war es einfach dieses, Jesus hat kurz geruht, ein bisschen komisch. Ah ja, versteht schon. Ich habe keine Antwort, Leute.
Ja, ich glaube, es gibt auch keine eindeutige Antwort drauf.
Ja.
So, wir können nur mutmaßen und unsere Ideen teilen, aber ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. So, weil es gibt sehr viele verschiedene Theorien dazu.
Ja.
Einige sagen, er war im Himmel, einige sagen, er war im Totenreich. We don't know, wir wissen es nicht. Aber wichtig für uns ist halt, dass er für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist.
Amen.
Amen. Und man sieht ja auch, dass sehr viele, die den Tod eher feiern, Anführungsstrichen, und andere aber viel mehr die Auferstehung. Was würdet ihr sagen, was mehr Relevanz hat für uns als Christen? Dass er die Sünden auf sich genommen hat und sich geopfert hat oder dass er auferstanden ist?
Ich persönlich finde ganz klar die Auferstehung. Weil die Auferstehung impliziert das Todwerden und dann aber das Besiegen des Todes. Wenn du sagst tot, dann ist das, ja, und jetzt? Weil wenn er jetzt nicht auferstanden wäre, dann ist ja das, an das wir glauben würden, ist ja dann nichtig.
Ich würde sagen, es sind zwei Seiten von einer Medaille. Also ich denke, der Tod Jesu hat nicht die Bedeutung, die er hat ohne die Auferstehung. Und die Auferstehung Jesu hat auch nicht die Bedeutung, die sie hat ohne den Tod. Also es ist beides gleichbedeutend. Ich finde, man kann das gar nicht voneinander trennen oder das eine über das andere stellen, weil es ja zwei Seiten von einer Medaille sind, denke ich.
Ich finde aber irgendwo schon, weil, wie gesagt, bei der Auferstehung, das impliziert ja immer das Todsein vorher. Beim Tod ist einfach, ja, du kannst auch einfach nur tot sein und das erzählt.
Ja, aber Jesu Tod war ja nicht, dass er einfach tot war, sondern am Kreuz hat er ja, ist er an seinen, als Gott, als Mensch, ist er an sein tiefstes Extrem gegangen. Er hat sich sogar so gefühlt, als ob er verlassen wurde von seinem Vater, obwohl er selber Gott war. Das heißt, schon bei seinem Tod, das war ja kein normaler Tod, sondern er hat bei seinem Tod schon die ganze Trennung von Gott, die wir eigentlich verdienen, auf sich genommen und halt besiegt dadurch. Und deswegen denke ich, dass da schon auf jeden Fall was sehr Kraftvolles passiert ist und nicht erst bei der Auferstehung, das da ist, dass die Kraft gewirkt hat. Ah ja, was denkt ihr?
Ich würde mich enthalten, weil ich würde euch beiden recht geben. Also klar, der Tod hat keine Bedeutung, wenn er nicht wieder auferstanden wäre. Dann wäre es einfach nur ein Märtyrer gewesen oder, okay, kann man gar nicht sagen, aber jemand, der gepreacht hat und dann quasi umgebracht worden ist. Aber wenn man die Auferstehung nicht hat, dann hat man, glaube ich, auch keine Ich würde euch beiden recht geben.
Meine Antwort ist leider eine prototyp-christliche Antwort. Sorry.
Also was?
Prototyp-christliche Antwort. Sorry. beides von Relevanz. Mhm. Also ich glaube, man kann das eine von dem anderen nicht trennmäßig. Und dass beides wichtig ist. Also natürlich beides, also das hat keiner gesagt. Keiner hat gesagt, dass das andere nicht wichtig ist, jeweils. Aber ich erinnere mich einfach nur an Jesus' Werk am Kreuz, wenn er zum Beispiel sagt, es ist vollbracht.
Mhm.
Also er scheint so, als wenn all das, ihr versteht schon, so als wenn ein maßgebliches Ziel erreicht wurde am Kreuz und nicht erst in der Auferstehung, sondern bereits am Kreuz mäßig. Und deshalb denke ich, dass das an dieser Stelle für das Werk am Kreuz erstmal wichtig ist, dass er gekreuzigt worden ist und dass dadurch, keine Ahnung, alles, was wir beobachten können mit dem Vorhang, mit dem es ist vollbracht und mit dem neuen Bund und so, also das Maßgebliche, diese Trennung zwischen Gott, so dass die wir gar nicht mehr haben und das alles nur durch das Werk am Kreuz. Auf der anderen Seite finde eine Person, die von alleine auferstanden ist, also wirst du nirgendwo sehen, wirst du eine Geschichte nirgendwo sehen und du wirst niemanden sehen, der den Tod in irgendeiner Form besiegt hat. Deshalb, ja, aber ich muss ehrlich gestehen, ich persönlich gehe eigentlich immer mit der Auferstehung, aber das ist eine persönliche Sache, mehr als eine, versteht ihr?
Das ist,
also das gibt mir irgendwie ein bisschen mehr Power, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, einfach dieser Fakt von so, wie jemand wurde getötet und ich war, also das ist für mich einfach crazy, dass so dieses, wie jemand wurde getötet und am Ende des Tages ist die Person trotzdem auferstanden. Also die haben ja wirklich alles gegeben, aber es hat trotzdem nicht gereicht. Und diese Vorstellung denke ich mir, Jesus, du bist einfach, du hast selbst den Tod gedribbelt. Mhm. Und das ist einfach, also für mich persönlich ist immer dieses Wow. Checkt ihr, das ist einfach so ein Wow-Moment, weil sterben kann jeder mäßig, aber auch verstehen, schau mal, ob du da noch eine andere Person findest mäßig. Okay. Aber er ist ja nicht bloß gestorben, das ist ja dann, worauf ich wieder hinaus will. Er ist sein es war ein ganzes Werk am Kreuz. Und ja, aber beides wichtig, würde ich sagen.
Ja, das stimme ich auch zu. Das ist halt auch meine Meinung, dass man das eine von dem anderen nicht trennen kann. Aber wenn wir das so ein bisschen kritisch hinterfragen so und darüber nachdenken, wenn am Kreuz schon bereits alles vollbracht war und er auch gesagt hat, it is finished, warum war dann die Auferstehung trotzdem vonnöten? Und das führt mich dann zu der nächsten Frage. Warum ist die Auferstehung überhaupt so wichtig für unseren Glauben?
Gute Frage. Also ich glaube, also ich erinnere mich gerade voll an unsere erste Podcast-Folge, wo wir darüber gesprochen haben, dass Jesus Leben ist mäßig. Und dass sich im Leben alles nur um Leben und Tod dreht, mäßig. Und wir hatten ja angefangen mit Adam und Eva und so weiter und so fort. Und dass der Lohn der Sünde der Tod war mäßig. Und dass wir nichts anderes verdient hätten als den Tod. Und Tod ist etwas Unschönes, weil Tod vor allen Dingen Trennung von Gott ist. Und die Auferstehung, würde ich jetzt sagen, ist basically der Beweis dafür, dass wir nicht mehr in Trennung leben, sondern dass wir Zugang haben zu diesem Leben. Und dieses Leben bedeutet nicht nur Leben, indem ich, keine Ahnung, atme und morgens aufstehe, sondern dieses Leben bedeutet volle Gemeinschaft mit Gott. Und deshalb würde ich sagen, also ich persönlich. Aber ich bin gespannt auf das, was ihr sagt.
Weitere Meinung?
Ich denke auch, dass die Auferstehung, ich glaube, das Wichtigste ist dadurch, dass es uns halt Hoffnung gibt. Also die Auferstehung ist, denke ich, unsere Hoffnung einfach darauf, dass alles, was halt, also wenn wir sterben, dass wir aber danach vollkommen gemacht werden, dass unsere Körper auferstehen in vollkommener Weise. Jesus ist ja auch auferstanden mit seinem leiblichen Körper, weil oft hat man ja diese Denke, okay, meine Seele geht jetzt einfach in den Himmel oder so. Aber Jesus ist ja mit seinem Körper auferstanden. Und ich glaube, die Auferstehung gibt uns einfach die, ja, die Zuversicht und die Hoffnung, dass, okay, jetzt haben wir Krankheiten, wir haben Schmerzen, wir haben unvollkommener Körper, irgendwann lassen uns unsere Muskeln und Knochen im Stich. Aber Jesu Auferstehung ist einfach unsere Zuversicht, dass wir irgendwann alle vollkommen gemacht werden und dass auch unser Körper, aber auch unser Geist ja einmal zur Herrlichkeit gebracht wird. Und wie Jesu Körper aufersteht.
Kannst du die Frage nochmal wiederholen, bitte?
Warum ist die Auferstehung so wichtig? Ihr habt auf jeden Fall ein paar sehr gute Sachen genannt. Eine Sache, die ich mir auch aufgeschrieben habe, ist, dass es zwei Sachen, und zwar, dass es einmal die Prophezeiung aus dem Alten Testament erfüllt und dass es auch eine Erinnerung an Gottes Macht über Leben und Tod dienen soll.
Also ich finde auch, also wenn die Auferstehung nicht so wichtig wäre und wäre Jesus selber nicht die Auferstehung, dann würde sich die Bibel komplett widersprechen. Mhm. Und man würde dann, oder man könnte dann sagen, Gott ist ein Lügner. Mhm. Weil wenn du sagst, ich bin das Leben, und aber der Tod hat dich besiegt, dann das passt einfach irgendwie nicht zusammen.
Mhm. Ja.
Und dann bräuchte man den christlichen Glauben gar nicht mehr.
Vor allem, dann hätten wir auch gar keinen Glauben, ne? Dass, was nach unserem Tod passiert. Ja. So, dann heißt, dann wissen wir einfach, okay, wir sterben und wir sind weg und das war's.
Eben.
So, definitiv.
Ja. Ich würde auch sagen, dass die Auferstehung das repräsentativ dafür ist, dass wir eine neue Schöpfung sind. Also das Alte ist damit passé. Und ja, das Neue ist quasi dann da.
Amen.
Amen.
Es zeigt uns irgendwie auch, dass die Welt, wo wir jetzt leben, so ist noch nicht das Ziel. Also wir sind noch nicht angekommen. Mhm. Und wir wissen einfach, okay, da wo Jesus angekommen ist, da wollen wir auch hin. Und wir bleiben nicht hier für immer stecken.
Mhm. Ja. Wir warten nur, ne, auf ihn. Mhm. Und ja, also ein Vers, der das Ganze nochmal so gut unterstreicht, ist der 1. Korinther 15, Vers 20. Mhm. Da steht, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden.
Mhm. Amen.
Das heißt, als allererster Mensch überhaupt, der wieder auferstanden ist von den Toten, ist er halt der Erste und wir sind die Nachkommen, Amen, sozusagen, die dann auch auferstehen werden. So. Und das ist halt der zweite Teil der gute Nachricht, würde ich mal so sagen.
Mhm. Amen.
Mhm. Was ist der erste Teil?
Der erste Teil ist das Werk am Kreuz.
Mhm. Ja. Ich glaube sogar, genau im gleichen Kapitel würde Paulus beschreiben sogar, also ich weiß nicht, inwiefern, darüber können wir auch reden, aber er würde sagen, dass Jesus Christus gestorben ist, also das Werk am Kreuz. Dann spricht er über sein Begräbnis und dann sagt er es die Auferstehung. Also er spricht noch über das Begräbnis.
Mhm.
Steht ja?
Mhm.
Ich finde das insofern spannend, weil in der Apostelgeschichte werden viele Leute, also die meisten, die predigen meistens auch nur über seinen Tod und über seine Auferstehung.
Mhm.
Aber Paulus fand es irgendwie noch wichtig, über sein Begräbnis zu sprechen.
Mhm. Und ich glaube, das sind dann auch mit anderen Worten die drei Elemente der guten Nachricht.
Mhm.
Ja, Tod, Begräbnis und Auferstehung. Aber warum, glaubt ihr, hat er das Begräbnis mit erwähnt?
Mhm.
Vielleicht war das symbolisch dafür, weil ich habe jetzt überlegt, was, wenn es heißen würde, gestorben und auferstanden, dann wäre es vielleicht so, okay, vielleicht war er noch nicht ganz tot oder vielleicht ist er nur ohnmächtig geworden und dann direkt auferstanden.
Mhm.
Ich glaube, indem man sagt, gestorben, also halt begraben auch dazwischen macht, ist es vielleicht symbolisch jetzt so gedacht für, ja, okay, er war wirklich begraben, also er war wirklich tot so. Und nicht irgendwie kurz weg. So ist die. Aber ist nur eine Vermutung.
Also,
Ich wollte nichts sagen, wirklich. Jetzt habe ich vergessen. Oh Gott, I'm sorry.
Ich glaube, das Begräbnis zeigt auch, dass als Jesus Christus seinen Körper begraben hat und er wieder auferstanden, also nicht er begraben hat, aber er begraben worden ist, mäßig, und er wieder auferstanden ist, die Kraft von seinem Kreuz, dass er ganz viele Sachen einfach mit ins Grab genommen hat. Das bedeutet, in dem Moment, wo er gestorben ist und begraben worden ist, dass er unsere Sünden begraben hat, dass er unsere Verfehlungen begraben hat, dass er unsere Sorgen, unsere Nöte, also all diese ganzen Dinge, dass er sie auch da gelassen hat und dann ist er auferstanden ohne diese ganzen Dinge. Also wie kann man sich das vorstellen? Er hat basically alles, was unwichtig war und alles, was uns vor Gott getrennt hat, im Grab gelassen und ist dann mit seinem neuen Körper auferstanden. Ja.
Mhm.
Ja. Stimmt, die Leinen lagen ja auch noch da, als er
aufgestanden ist. Stimmt.
Und das führt, ich musste eben dran denken, das ist ja auch genau die Taufe, die wir durchziehen.
Mhm.
Wir lassen uns begraben mit Christus und stehen wieder mit ihm auf.
Amen.
So, und ist auf jeden Fall auch immer sehr interessant.
Und ich glaube, das ist halt auch irgendwo der Punkt. Also wir haben so praktisch einen Start, ein Ziel mit Tod und Auferstehung.
Mhm.
Aber dieses Begräbnis ist, glaube ich, dann auch irgendwo symbolisch für, genau da passiert die Veränderung.
Mhm.
Und ich musste so an Bäume und so denken, weil man ja weiß, ich weiß nicht, was genau an Bäumen, aber das, was praktisch abstirbt, ist ja praktisch der Nährboden oder der Nährstoff für den neuen Baum auch.
Mhm.
Ja, und das, woran ich so denken musste. Und gerade wenn man so sich den Samen nochmal anguckt selber, man könnte jetzt sagen, ich beerdige jemanden, aber das ist dann immer so eigentlich so Richtung Tod, oder ich pflanze jemanden ein.
Mhm.
Und dann hast du praktisch so diesen Wachstum und dann das Herausstechen nach oben und alles Ganze.
Crazy. Es ist einfach, als ob Gott uns eine Vorstellung gegeben hat. Die Samen, die wir einsehen und irgendwann werden daraus Früchte, so werden wir auch begraben und irgendwann kommen wir wieder raus.
Mhm. Amen.
Amen.
Das ist sogar das erinnert mich an eine Predigt von Michael Todd, als er noch gut war. sorry, no shade, I'm sorry. Planted Not Buried.
Also, yeah, safe. Ja. Daran habe ich auch gerade gedacht. Mhm. Genau, oder? Die Frage war wirklich gut.
Aber die war ehrlich gut.
Planted Not Buried. Kann man sich anschauen.
Yeah. Das andere, das danach eher nicht so schön. Aber let me stop. Like, das ist gut. Amen.
Safe.
Oh Mann. Aber nice. Also haben wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Bible Study hier am Tisch und auch neue Offenbarungen gehabt. Mhm. Ich möchte noch mal drauf zurückkommen, als Jesus am Kreuz geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil das ist halt eine Frage, die halt immer wieder für Fragezeichen sorgt, weil man denkt sich so, okay, wenn Jesus Gott ist, warum denkt er dann, Gott hätte ihn verlassen? So, da kann man natürlich auf die Vater-Sohn-Situation wieder zurückkommen, okay. Aber wenn Gott immer da war, warum hat er sich in diesem Moment so gefühlt? So, ich weiß, wir werden wahrscheinlich keine hundertprozentige Antwort drauf haben, aber was sind so eure Gedanken dazu, warum er das ausgeschrien hat? Weil jeder Satz, den er gesagt hat am Kreuz, bin ich der Meinung, hat eine tiefgründigere Bedeutung.
Mhm. Ja, ich finde es auch eine richtig schwierige Frage und ich habe auch viel drüber nachgedacht. Und irgendwie gibt es so halt zwei Seiten der Argumentation. Wenn man sagen würde, okay, das war nur einfach, Jesus hat einfach nur zitiert und hat es gar nicht gefühlt. Er hat sich gar nicht verlassen gefühlt, weil er halt Gott ist, wie soll er sich verlassen fühlen? Aber dann wäre es ja, dann könnte man aber dagegen argumentieren, okay, dann, also Jesus ist ja kein Hypocrite, er täuscht ja nichts vor oder so. Aber wenn man sagen würde, okay, Jesus wurde wirklich verlassen, dann kann man dagegen sagen, okay, war er dann wirklich Gott? Und ich finde, deswegen ist es sehr schwierig, die beiden Seiten so zusammenzuführen, aber was ich so, womit ich mich mehr oder weniger zufrieden gegeben habe, obwohl ich immer noch das ganze Issue gar nicht komplett resolven kann, ist auf jeden Fall einer der vielen Fragen an Gott später, aber womit ich mich ein bisschen zufrieden geben konnte, ist die Vorstellung, dass Gott halt in seiner Vollkommenheit wirklich an sein Extrem gegangen ist, um halt ja diese Gottverlassenheit auch zu spüren dann, aber nur damit wir halt das nicht spüren müssen, also dass wir halt durch den Tod dann versöhnt sind. Komplett. Aber wie gesagt, es ist eine sehr schwierige Frage, die man nicht komplett beantworten kann.
Mhm. Ja. Ich würde sagen, also Casey hat ja auch schon so auf diese Vater-Sohn-Beziehung ist ja auch schon eingegangen und ich würde halt sagen, dass wenn wir uns Jesus anschauen, die fleischliche Hülle selber ist nicht Gott. Das ist einfach, das ist nur die Hülle, das ist der Mensch praktisch. Und der in ihm gelebt hat, das ist das, was Gott ist. Und ich glaube, dass der sich praktisch von ihm entfernt hat. Also man hat ja die Hülle ganz klar gesehen, aber die Hülle hatte kein Leben mehr. Und das, was diese Hülle an Leben gibt, ist in der Regel immer Gott. Oder halt dann the breath of life, wie man das dann im Genesis sagen würde. Und ich glaube, das ist da, wo praktisch diese Trennung passiert ist. So wie wir dann auch immer, oder im Alten Testament, wo dann Menschen gesündigt haben und dann praktisch wieder Opfergaben geben mussten, um dann wieder diese Versöhnung zu bekommen. Und so sehe ich das halt so ein bisschen, dass du praktisch als Mensch dich halt oftmals immer trennen kannst von Gott. Beziehungsweise wenn du dann aber auch sündigst, dass sich Gott praktisch von dir entfernt hat damals. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil wir dann auch so mit dem Heiligen Geist und all dem ganzen Wandeln. Ja, das war so meine Idee.
Okay. Ich habe, also ich fange bei Derek an, dass es in dem Psalm erstmal vorkommt, dieses Eli, Eli, irgendwas, Sabachthani, keine Ahnung, dieses mein Herr, mein Gott, oder keine Ahnung, mein Gott, was, sorry Leute, warum hast du mich verlassen? Und ich finde eigentlich die Perspektive, dass er das zitiert hat, gar nicht mal so schlecht mäßig. Da kann man sich aber die Frage stellen, wie rational kann man gewesen sein am Kreuz, dass man dann noch irgendwelche Scriptures da zitieren kann. Aber wir lernen schon von Anfang an in der Bibel, dass der Lohn der Sünde Tod war. Und dass Tod nichts anderes bedeutete als Trennung von Gott. Also der einzige Grund, warum wir mit und zu Gott getrennt waren, war aufgrund der Sünde. So, dann sehen wir aber Jesus am Kreuz und wir haben ein Szenario, wo jemand ist, der alle Sünde auf sich nimmt von Menschen, die gelebt haben und Menschen, die leben werden. Und Paulus macht das sogar noch, also er schreibt das nochmal ein bisschen verstärkter. Er schreibt, er wurde zur Sünde mäßig. Und wenn wir dann nicht mehr Jesus Christus sehen, basically, sondern die Sünde sehen und basically aber auch sehen, dass er zur Sünde wurde. Versteht ihr? Mhm. Also, dass wir, dass nun durch sein Werk am Kreuz Gott uns sieht, in ihm, versteht ihr? Also unsere sündhafte Natur in ihm und seine Unschuld in uns, versteht ihr? Also wir haben basically geswitcht, getauscht, ja. Aber die Vorstellung, dass er zur Sünde wurde, bedeutet einfach Trennung. Und ich glaube, das hat er am eigenen Leib erfahren, als er am Kreuz war, dass er dadurch, dass er die Sünde von allen Menschen aufgenommen hat auf sich, dass es Trennung bedeutete oder Trennung bedeutet und Tod dann ja schließlich. Und deshalb habe ich mir das immer so ein bisschen zurecht erklärt und zu sagen, wenn du alle Sünden aufnimmst und selbst zur Sünde wirst, dann bist du getrennt von Gott. Und dann fühlst du dich aber auch getrennt. Und deshalb sagst du mir, Gott, warum hast du mich verlassen?
Ist auch so, ja. Wenn wir selbst in der Sünde sind, dann fühlen wir uns auch in dem Moment getrennt von Gott.
Safe. Aber auf der anderen Seite ist es auch noch so tröstend. Wisst ihr, was ich meine?
Dass Jesus das Gefühl auch hatte,
mhm,
der Ablehnung.
Mhm.
Ja. Das heißt ja, irgendwo hat Jesus ja alle Emotionen oder alles, was wir durchmachen, hat Jesus auch irgendwo schon durchgemacht.
Ich glaube, das war so Reiners Ansatz von der menschliche Jesus.
Mhm. Ja, makes sense.
Definitiv. Also da habt ihr auf jeden Fall schon alles genannt, was ich auch mir notiert habe. Insbesondere die Erfüllung der Prophezeiung im Psalm 22,1. Das ist genau der Vers, den er auch zitiert hat. Und ich stimme auch 100% zu dem, was auch gesagt wurde. Insbesondere, dass zu dem Zeitpunkt hat er sich ja zur Sünde gemacht.
Mhm.
Ne? Und wenn wir sündigen, fühlen wir uns auch distanziert von Gott.
Mhm.
So, und in dem Moment war das in meiner Meinung nach einfach ein Ausdruck seiner Emotionen.
Mhm.
So, weil er hat sich wahrscheinlich so gefühlt, weil, wie Sidney schon sagte, die ganze Sünde der Welt und auch zukünftigen Sünden auf sich geladen. Natürlich fühlt man sich distanziert. So, ne? Aber das heißt nicht, dass Gott nicht da war.
Mm, das stimmt.
So, Gott war immer noch da.
Aber ich weiß nicht. Also ich glaube, es ist noch mehr als Emotion.
Meinst du?
Fakt, ja. Also Emotion plus Fakt.
Mm.
Also es gab wirklich eine Trennung. Aber wie dann, ja, weiß nicht, wie man das dann jetzt genau beschreibt oder wie man das dann erklärt, da habe ich nicht die Antwort für, aber ich glaube, es gab wirklich eine Trennung.
Aber Forsaken heißt ja auch am Ende des Tages nur, warum hast du mich im Stich gelassen? Weil am Ende, wenn man sich darauf bezieht, was Gott hätte machen können, hätte ihn auch vom Kreuz runterholen können. Aber als durchgezogen.
Mhm.
Das heißt, in dem Moment fühlt man sich ja auch irgendwo Forsaken, weil du kannst mich retten, aber du machst das nicht.
Mhm.
Warum nicht?
Und wenn wir wieder uns auf das Forsaken beziehen, dann wissen wir ja, okay, er hat sich vielleicht so gefühlt, aber das ist wiederum kein Fakt.
Aber es ist ja ein Fakt, weil der Fakt ist, Gott hätte helfen können. Gott hätte sagen können, ja, scratch that, wir machen, also,
ja,
wir ziehen das doch nicht mehr durch.
Ja, aber wenn ich so die Frage stelle, hat Gott Jesus wirklich verlassen?
Ich verstehe dich, Casey.
Du verstehst nicht oder verstehst du?
Nein, ich verstehe ihn.
Ja, ich verstehe ihn auch, aber es ist ja, wenn man es auf den Fakt bezieht, dann ist es halt, Gott hat nicht geholfen, obwohl er hätte helfen können.
Oh.
Ja, aber es ist ja so. Am Ende des Tages musste Jesus sterben.
Ich glaube, Gott hat geholfen, aber nur nicht so geholfen, wie wir uns vielleicht Hilfe vorgestellt hätten in dem Moment.
Mhm.
Steht ja?
Mhm.
Aber ich verstehe, was du meinst.
Mhm.
Ich glaube, ich gehe auch eher mit Casey, dass Gott eigentlich trotzdem da war an sich.
Mhm.
Und das ist tatsächlich, ich will nicht sagen nur ein Gefühl, weil das wirkt dann ein bisschen, ich verstehe auch, woher ihr kommt, das wirkt dann so ein bisschen relativierend. Aber ich glaube schon, dass er sich vor allen Dingen so gefühlt hat, weil zum Beispiel in der Geschichte von Adam und Eva, wo Adam und Eva gesündigt haben und sich verstecken, war das nicht Gott, der abgehauen ist, sondern die sind abgehauen mäßig. Aber Gott war ja immer da. Mhm. Also seine Gegenwart war ja trotzdem immer noch da in diesem Garten. Also er war immer da und deshalb glaube ich auch, dass er da auch immer da war und dass alles immer noch in Kontrolle war und dass da, ach, keine Ahnung, Leute.
Also in Kontrolle ja auf jeden Fall.
Ja,
das stelle ich gar nicht in Frage.
Ja.
Aber man kann natürlich sagen, okay, schon emotional, weil am Ende des Tages war Jesus bewusst, was er machen muss. Er war sich auch bewusst, dass das auch durchgezogen werden muss. Deswegen kann man sagen, okay, man versteht das Emotionale, warum verlässt du mich jetzt wirklich? Ich dachte, wir machen nur Spaß so.
Mm.
Aber trotzdem ist es auch gerechtfertigt, weil
er zur Sünde wurde.
Ja.
Genau. Mhm. Und das ist so der Punkt, finde ich. Also, weil ich glaube, wenn man sagt emotional, dann ist so dieses, es ist nur mein Empfinden. Mhm. Aber eigentlich aber ist es nicht so. Fakt. Mhm. Aber in dem, was Drea dann halt auch meinte, ist so dieses, nein, das gab's schon. Mhm. Also der Mensch hat sich wahrscheinlich wirklich von ihm getrennt. Mhm. Gott vielleicht nicht wirklich von der Person, aber mhm. weil du einfach zur Sünde wurdest, musstest du dich von Gott trennen. Mhm. In dem Sinne. Mhm.
Also wenn ihr mich fragt, ich habe mir das immer so, vielleicht ein bisschen kindlich vorgestellt, dass Gott da war, das stelle ich gar nicht in Frage, aber Gott vielleicht die Augen zugemacht hat. So. Also das ist sehr, sehr naiv jetzt dargestellt, aber das zeigt ja irgendwo, dass Gott präsent war, aber in dem Moment einfach wegschauen musste. Mhm. Damit er vielleicht auch nicht eigentlich, also wie gesagt, das ist sehr, sehr kindisch dargestellt, aber wenn man es jetzt so, wenn ich es jetzt so beschreiben würde, why have you forsaken me, dann heißt es, okay, Handlungsmöglichkeit ist da, es wurde aber nicht ausgeschöpft. Mhm. Und nicht so ausgeschöpft, wie wir es erwarten würden oder wie ein Mensch das in dem Moment erwarten
würde. Ja, glaube ich auch.
Mhm. Ja, ich glaube, es gibt hier keinen, also unter dem, was wir gesagt haben, gibt es kein richtig und falsch. Mhm. So, ich glaube, so wie er das ausgedrückt hat, irgendwo auch seine Emotionen, aber auch aufgrund der Tatsache, dass die Sünde da eine kurzweilige Trennung hervorgebracht hat. So, wer weiß nicht, vielleicht war es das für eine Millisekunde. Vielleicht war es für eine Minute. We don't know, wir wissen es nicht. Wir vermuten nur.
Ich glaube auch, dass also Gott trennt sich nicht von uns. Mhm. Also Gott trennt sich nicht von den Menschen. Mhm. Gott trennt sich aber von der Sünde.
Oder es ist die Sünde, die uns von Gott trennt.
Genau.
So dann er, genau. Ja,
genau, weil ich glaube, Gott bleibt da, wo er ist. Er geht nirgends hin.
Aber Gott und Sünde können halt nicht im selben Raum sein. Mhm. So nach dem Motto. Das passt nicht.
Ja.
Das eine ist gut, das eine ist
ja. Mega. Dann haben wir unsere Antwort drauf.
Also Jesus hat sich vor Gott getrennt.
Nee, ja?
Nee, die Sünde. Hat.
Jesus war doch Sünde.
Wir hören ja auf.
Okay.
Verstehe ich. Kann nirgends mal ankommen bei dem Thema, denke ich.
Das ja.
Ist alles gute Punkte, die wir genannt haben.
Ja, es fehlt einfach ein Bibelvers, der das erklärt.
Es gibt so. Einen?
Also bestimmt gibt es viele.
Ich habe schon, es gibt einen.
Ach so, nein. Bestimmt gibt es einige, die so ein bisschen darauf hindeuten, so, aber keiner, der das jetzt wirklich Wort für Wort ausdrücklich erklärt. Mhm. So, ich glaube, das ist die Problematik. Ansonsten alles andere ist ja unsere Mutmaßung. Auf jeden Fall, damit haben wir auch so ein bisschen die drei Elemente der guten Nachricht besprochen. Und wenn wir dann uns anschauen, was nach der Auferstehung passiert ist, so, weil das nächste große Event ist ja Pfingsten, sozusagen. Ausschüttung des Heiligen Geistes. Und ich bin der Meinung, es wird auch ein bisschen wenig darüber geredet, was innerhalb dieser Zeit passiert. So nach Jesus' Auferstehung. Weil er ist wieder auferstanden in seiner vollen Herrlichkeit mit seinem göttlichen Körper, den wir irgendwann auch haben werden. Er ist durch Wände gelaufen. Er ist einfach erschienen und verschwunden. Das ist ja irgendwo auch schon ein Wunder an sich. Das ist wie ein Marvel-Film. So, und ich meine. Und was wisst ihr so über die Zeit danach? So, welche Sachen er da vollbracht hat, die Leute, mit denen er geredet hat. Also ich weiß von Thomas, der ihm nicht glauben wollte, der Ungläubige, der erstmal seine Löcher in der Hand sehen musste, um ihn anzuerkennen. Aber was fällt euch noch so ein?
Die zwei Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Finde ich für mich persönlich eine sehr schöne Story, weil die darüber geredet haben, über Jesus' Tod, dass er quasi weg ist und Jesus mit denen gegangen ist und die Jesus gar nicht erkannt haben. Und ich finde es, glaube ich, also meistens in solchen Momenten ist es, oder im Moment, wo alles so tot zu sein scheint, fokussieren wir uns so sehr auf die Situation, dass wir gar nicht gucken, wer um uns herum ist, weil die haben mit Jesus geredet und ich finde, es gibt so einige Indizien, wo sie hätten erkennen müssen, dass Jesus das ist, aber sie haben ihn erst am Ende erkannt, nachdem er das Brot gebrochen hat und dann war er weg. Mhm. So, und ich glaube, wie viele Momente haben wir, wo wir Jesus in dem Moment nicht erkennen, aber durch ein Zeichen, was so typisch Jesus ist, wo wir denken, okay, Jesus war doch die ganze Zeit da und er war niemals weg. Das ist eine Story, sehr, sehr schön.
Wow. Ja, jetzt ein bisschen zu kurz dafür, dass so deep war.
Ich wollte auch nicht zu krass ausführen, aber ja.
Das Interessante dabei finde ich auch, also ich habe das vor ein paar Tagen nochmal gelesen und dann muss ich kurz schmunzeln, weil als die zwei gegangen sind und Jesus gekommen ist, da haben die ihn gefragt, so, bist du etwa der Einzige in Jerusalem, der nichts von den ganzen Sachen mitbekommen hat? So, dabei war er es höchstpersönlich.
Ja, ist so. Ich finde, das ist eine sehr süße Story, muss ehrlich zugeben.
Und ich glaube aber auch bei der Story, das Problem eben war vielleicht auch, der Unglaube. Also das nicht wirklich Glauben an, du hast wirklich auferstanden. Sondern eher so dieses, er ist gestorben und egal was für Menschen ich jetzt antreffe, das kann nicht Jesus sein.
Jemand meinte mal, die beiden sind two guys just talk. ich sag euch nach der nix, wer das meinte.
Ja, gut, aber passt doch. Oh Mann, ey. Ich versuche mir das alles so vorzustellen. Ich meine, was ich auch sehr krass finde, ist, das sind wahrscheinlich auch Jünger gewesen, die mit Jesus zu Lebzeiten gegangen sind. Und dass die ihn am Ende dann nicht erkannt haben. Das muss schon zeigen, dass deren Gedanken, deren Fokus total woanders war. Jetzt kann man darüber diskutieren, okay, hat Jesus selber jetzt dafür gesorgt, dass sie ihn nicht erkennen? Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und auf der anderen Seite, ich stelle mir die Situation am Tisch vor, er betet kurz, bricht das Brot und löst sich in Luft auf. So ist auch nochmal richtig crazy. Ne, vor allem, ich dachte auch, mir war gar nicht bewusst, dass er sich so vielen Leuten danach offenbart hat. Ja. Bis zu 500 Leute hat er sich offenbart.
Mit Teleportation auch noch.
Komme ich noch auf die Zeit.
Ganz auch interessant. In Lukas, der Auferstehungsbericht.
So ein Report.
Da sehen wir auch, dass Jesus auch mit den Jüngern halt auch gegessen hat sogar. Mhm. Das hat mich sehr gefreut, weil ich liebe Essen und so.
Amen. Ich glaube, Jesus auch.
Weil Jesus konnte auch nach der Auferstehung was essen. Was danach passiert, weiß man nicht. Ne? Aber wenn wir auferstehen, können wir immer noch was essen.
Boah, das ist Derek's wichtigster Punkt. Can we still eat?
Oh, ich war da richtig drin, das ist ein Watch.
Ist there food in heaven?
Ich glaube, es gab sogar einen Moment, wo Jesus selber nach Essen gefragt hat. Es gibt ja was zu futtern.
Weil ich denke, manchmal hat man so diese Denke von, okay, so im Himmel, man ist irgendein Geist, der rumfliegt oder so, aber, also haben manche bestimmt die Denke. Aber halt zu sehen, okay, Jesus hat auch gegessen, er hatte immer noch seinen Körper.
Ja.
So, das heißt, wir werden uns auch im Himmel wiedererkennen. So ist nicht, dass wir irgendwie, wir sind immer noch wiedererkennbar. Wir neu gemacht, aber trotzdem wiedererkennbar.
Genau.
Ich freue mich schon auf meinen neuen Körper. Wenn ich endlich 1,90 sein werde.
Ich glaube, dein Gesicht ändert sich nicht.
Ich muss sagen, ey,
dein Gesicht ändert sich nicht.
Kannst du beantragen.
Upgrade.
Ja, yeah, wie heißt nochmal, your heart wishes oder was auch immer dieser Bibelvers, dass wir uns unsere Wünsche des Herzens
erledigen. Ach so,
ich finde aber auch interessant, dass so gefühlt das Ende, also gerade so aus der Sicht der Jünger, das Ende von allem war ja das letzte Abendmahl gefühlt.
Für die.
Ja. Und dann aber auch irgendwie so der Beginn von was Neuem war dann auch wieder dieses Brotbrechen, als es sich wieder gezeigt hat. Und dann kam ja dann diese Wartezeit und dann kam dann praktisch auch das Pfingsten mit dem Heiligen Geist. Also ich finde irgendwie so die Bilder irgendwie so ein bisschen interessant.
Wie gesagt, Jesus liebt Essen.
Das ist einer meiner Lieblingsstellen allgemein in der Bibel, ist Johannes 21, wo Petrus wieder fischen geht. Und wo Jesus ihn wiederholt mäßig und wo die dann am Ende essen wieder. aber ich liebe diese Stelle einfach, wo Petrus oder wo die Jünger sich denken, so, da stand Petrus, aber auch wer anders, ich glaube Thomas, wo die sich einfach dachten, so, Jesus ist gestorben mäßig und jetzt machen wir mal das, was wir vorher gemacht haben. Also so, jetzt hat unser Leben keinen Sinn mehr. So, wir machen wieder das, was wir vorher gemacht haben, das, was wir aufgegeben haben. Wir gehen wieder dahin, an den gleichen Ort zurück und gehen wieder fischen. Und Jesus holt die einfach wieder zurück und macht dieses. Und da steht sogar geschrieben, finde ich voll interessant, dass
dass die irgendwann erkannt haben, dass das Jesus war. Also am Anfang nicht. Da kam dieser mysteriöse Mann im Dunkeln und dann haben sie auf einmal, die haben den ganzen Tag gefischt und da kam irgendwie gar kein Fisch und dann war er da und dann war auf einmal ihr Netz voll und dann haben die gegessen und da war Jesus da und dann haben alle mit Jesus gegessen, aber keiner hat sich getraut, was zu sagen. Alle waren dieses... Und die haben es einfach erkannt, so an allem meinten so, die haben erkannt, es war einfach der Herr, steht, glaube ich, da geschrieben. Mhm. Und ich weiß nicht, diese Stelle hilft mir einfach immer so, wenn man einfach immer quittet. Checkt ihr, was ich meine? Mhm. Weil ich glaube, manchmal, wenn man es nicht schafft, dann we quit. So, wir sind
darüber zu Predigt gehalten, ne?
Ja, genau. Wo ich da was gemeint habe. Mhm. Jedenfalls. Aber einfach we quit. Und ich weiß nicht, wie Jesus einen einfach dann wieder so zurückgeholt hat und sagt so, weide meine Schafe, Petrus und so. Naja.
Amen.
Und das ist auch voll interessant. Sorry. Aber man sagt, man kann gucken in der Theologie am Ende, dass dieses Kapitel dazu gefügt wurde.
Echt? Mhm. Also, aber trotzdem noch der Wahrheit entspricht.
Ja. Okay. Ich weiß nicht, was die Geschichte von diesem Kapitel ist, aber wenn man Johannes 20 liest, ist ja das Ende so dieses, ja, und so viel hat Jesus getan und so viele Bücher sind geschrieben und so. Es gibt auch der Welt. Und dann kommt auf einmal wieder eine Geschichte. So dieses, hä, es reicht schon zu Ende, und dann kommt wieder eine Geschichte.
Stimmt.
Ja. Ja, ne? Schon spannend.
True.
Das bestätigt einfach die Theorie, dass da in dieser Zeit so viel passiert, ne, bis er wieder in den Himmel hervorgeht.
Ja.
Aber der Fokus ist oftmals nicht so drauf.
Mhm.
Obwohl wir da eigentlich sehr viele deepe Stories und deepe Offenbarungen finden.
Mhm. Ich glaube auch, dass gerade in dieser Zeit wirklich die Transformation dann auch gerade bei den Jüngern stattgefunden hat.
Ja.
Erst wieder dieses Zurückwandern zum alten Leben. Mhm. Ich bin einfach nur ein Fischer. Aber dann dieses wieder Begegnen, die Begegnung von Jesus dann wieder praktisch, oh nee, ich soll ein Menschenfänger werden.
Mm.
Und ich glaube, das ist in dieser Zeit passiert eigentlich.
Ja, safe.
Ja, und ich glaube, das unterzeichnet auch nochmal die Relevanz der Auferstehung.
Ja,
safe. So, weil ohne die Auferstehung wäre Petrus immer noch ein Fischer.
Safe. Told us they, sagen die gerne.
Ja, deswegen. Aber das ist ja so die gute Nachricht. Und bezüglich unseres Themas, that the world may know, dass die ganze Welt die gute Nachricht hören sollte. Was würdet ihr denn sagen, bedeutet für euch persönlich die gute Nachricht? So, wir haben jetzt dieses biblische durchgenommen mit den drei Elementen, aber was bedeutet die gute Nachricht für euch persönlich?
Vergebung der Sünden.
Mhm.
Und die Wiedervereinigung mit Gott. Und die Möglichkeit, sich mit Gott wieder zu versöhnen, weil einige wollen ja nicht, deswegen. Aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Die Einladung ist da.
Mhm. Nicht nur die Einladung, er klopft an der Tür.
Amen. Mhm. Amen.
Ich würde sagen, dass alles im Leben ist nichtig, außer wenn du dann den Herrn hast.
Mhm.
Und dann geht erst Leben wirklich los.
Mhm.
Living my best life.
That's Amen. It.
In Jesus, Amen.
Amen. Ja, of course. Of course.
Ich glaube, für mich persönlich ist die gute Nachricht ewiges Leben. Keine Angst mehr vor dem Tod. Keine Angst mehr vor Trennung. Und dass jemand etwas gemacht hat, was ich selbst hätte nie machen können. Und diese Verlässlichkeit aber auch immer zu haben, auf allen Lebensbereichen zu wissen, so, ich kann das nicht machen, aber es gibt jemand, der das machen kann. Und ohne, dass ich etwas dafür tun musste, dass ich einfach ewiges Leben erhalten habe. Das ist einfach so ein Gratis-Programm, das man erhält, basically. Und man muss es einfach nur annehmen. Also das heißt einfach nur annehmen, ich will das gar nicht verkleinern, aber eigentlich muss man es einfach nur annehmen.
Mhm.
Und annehmen bedeutet in der Hinsicht nicht, dass man dann einfach in diese Realität, dass man das einfach für sich annimmt, sondern dass man auch sich dieser Realität fügt, mäßig. Ja, das ist meins.
Amen.
Ja, für mich das Evangelium auch einfach das, dass Jesus uns diesen Antrag macht, diesen Heiratsantrag, und für uns gestorben ist und jetzt ein Place für uns prepared und wir diesen Antrag annehmen können oder ablehnen können und diesen Antrag halt, wenn wir ihn annehmen, ja, auf jeden Fall nicht bereuen werden, würde ich mal sagen, und für immer und ewig mit ihm leben und regieren können.
Mega, sehr schön gesagt. Sehr schön gesagt. Und damit, meine Damen und Herren, machen wir noch nicht Schluss. Wir wollen noch ein bisschen über den Heiligen Geist reden. Weil Jesus meinte ja selber, er muss gehen, damit er den Heiligen Geist senden kann. Und unser nächstes, jeder Tag ist ein Fest natürlich, aber unser nächstes großes Event ist Pfingsten. Und da geht es halt auch hauptsächlich um den Heiligen Geist. So, und ich weiß, es gibt manche Christen, die haben mit dem Heiligen Geist noch nicht so viel zu tun gehabt. So, aber wie ist euer Standpunkt zum Heiligen Geist?
Mhm. Gute Frage.
Boah, gibt's viel.
Mhm. Anknüpfend zu meinem Bild eben, dass Jesus uns einen Heiratsantrag macht. In der jüdischen Tradition sehen wir ja, dass wenn ja Leute geheiratet haben, dass der Mann erstmal ja den Antrag gemacht hat und dann wurde er angenommen und dann ist der Mann losgegangen und hat einen Ort vorbereitet, wo die zusammen leben können. Und dann hat er aber noch ein Geschenk gegeben seiner Ehefrau, um halt, damit sie weiß, okay, solange er weg ist, sie hat dann das Geschenk, kann darauf gucken und weiß, okay, wir werden halt wieder vereint sein irgendwann. Und der Heilige Geist ist, so denke ich, genau dieses Geschenk, dass diese Erinnerung und auch die Überzeugung, dass Jesus uns nicht im Stich gelassen hat, sondern uns alle wiederholen wird. Und auch die, es ist krass, einfach ergibt uns nicht irgendein Geschenk, irgendeine Kreation oder so, sondern einfach sich selber als Geschenk. Mhm. Nur halt in einer anderen Form in dem Sinne. Und ja, der Heilige Geist ist einfach für mich die Kraft, die uns überhaupt Gottes Liebe empfangen lässt, richtig. Und die es überhaupt erlaubt, dass Gottes Liebe in uns wachsen kann und uns transformiert.
Also ich bin auch der Meinung, der Heilige Geist transformiert uns irgendwo zu Supermenschen, sage ich mal so. Weil nicht, dass wir auf einmal irgendwelche Fähigkeiten bekommen, aber wir wissen auch, wir bekommen unsere Gifts durch den Heiligen Geist. Mhm. Und wir tragen Früchte durch den Heiligen Geist. Das sind ja alles Dinge, die wir machen können, zu der wir davor aus eigener Kraft nicht in der Lage gewesen sind. Mhm. So, und der Heilige Geist ermächtigt uns einfach dazu, Thema Empowerment, im Willen Gottes zu wandeln und auch gewisse Sachen, beziehungsweise die Sünde als Erzfeind, zu besiegen, to overcome die Sünde. Weil alleine, ohne den Heiligen Geist, unmöglich.
Ich würde noch sagen, dass der Heilige Geist unser Mittel ist zur Connection, sage ich mal, zum Himmlischen mäßig. Also Jesus, durch das Werk von Jesus Christus haben wir Zugang zum Himmlischen. Mhm. Wir sind aber immer noch hier auf der Erde mäßig. Und der Heilige Geist hilft uns, diese Connection zu bewahren mit Gott und mit diesem Himmlischen. Das vor allen Dingen, oder durch gabenmäßig, durch unterschiedliche Gaben, die Paulus aufzählt, die wir eigentlich gar nicht haben können, so wie, keine Ahnung, Prophezeiung oder, weißt du was, Sprachengebet, Glaube, Heilung und diese ganzen Dinge. Dass das hilft, diesen Zustand zu haben, wie Jesus betet, wie im Himmel, so auf Erden. Und gleichzeitig aber auch Gottes Charakter ähnlicher zu werden in den Früchten des Heiligen Geistes. Das bedeutet also gewisse Charakter-Traits, die wir eigentlich nie hätten, sowas wie, keine Ahnung, Geduld oder wie Freude, ich weiß gar nicht, ist Freude ein Charakter-Trait? Ja, du weißt schon. Ja, Freude, Liebe, all diese ganzen Dinge, dass wir geholfen werden, dass, obwohl wir auf dieser Erde leben, dass wir immer noch diese himmlischen Erfahrungen haben und dass wir das ist sozusagen unser kleiner Ausweg ist. Was heißt Ausweg? Aber ja, schon irgendwie.
Ja, und dafür ist ja auch der Geist da. Es gibt eine Bibelstelle, ich weiß nicht, wo die nochmal drin steht, wo praktisch beschrieben wird, dass der Geist, ja, wie sagt die Bibelstelle das nochmal? Der Geist ist praktisch das sieht oder ist etwas, was den Menschen versteht. Und
ja, praktisch dann auch erklärt, warum gefühlt dieser Mensch das macht, was er macht. Mm-hmm. Also es ist immer der Geist, der wirklich so die Essenz gefühlt des Menschen ist. Mm-hmm. Und ich glaube, das ist dann halt auch irgendwo der Punkt, dass der Heilige Geist uns praktisch die Geheimnisse gibt, die der Herr hat. Mm-hmm. Und ohne den Geist würde man das halt niemals verstehen können. Mm-hmm. Dann wäre das einfach nur so, okay, ja, wir sollen Liebe haben, aber warum sollen wir Liebe haben? Mm-hmm. Und das ist, glaube ich, dann erst mit dem Geist kriegt man erst dieses Verständnis dafür.
Mm-hmm. Ja. Die Bibel sagt ja auch, dass der Heilige Geist uns, he leads us into all truths, was ja auch damit verbunden ist, dass der Heilige Geist ja auch über, also das Zeugnis über Jesus Christus gibt. Das heißt, die Offenbarung über Jesus Christus und was er für uns getan hat, ist ja auch nur möglich durch die, ich sag mal, durch die Linse des Heiligen Geistes. Also deswegen heißt es ja, die den Geist nicht haben, die verstehen die gute Nachricht nicht oder für die ist das nur Quatsch oder unsinnig. Mhm. Das heißt, nur mit, und auch man sieht ja viele Leute, die die Bibel mit dem menschlichen Verstand lesen, verstehen die Bibel ja nicht so, wie wir sie jetzt verstehen und die den Heiligen Geist haben. Das heißt, es ist der Heilige Geist, der uns Sachen offenbart, die wir mit dem menschlichen Verständnis gar nicht greifen könnten.
Das Interessante dabei ist auch, dass, also nach meinem Verständnis, im Alten Testament, da ist der Heilige Geist immer so auf einzelne Personen gefallen, so auf einzelne ausgewählte Personen. Aber jetzt, seit Jesus' Auferstehung und seinen Himmelfahrt, hat er den Heiligen Geist auf wirklich jeden ausgegossen, der ihn angenommen hat. Mhm. Ne? Und das führt mich zu meiner nächsten Frage, bevor wir einmal kurz Apostelgeschichte 2 lesen, wo der Heilige Geist ausgegossen wird. Ab wann hat jemand, der neu zum Glauben kommt, den Heiligen Geist?
Das ist so eine Dauerfrage.
Hatten wir schon mal, glaube ich, sogar irgendwann.
Hatten wir schon?
Mhm. Irgendwann am Anfang oder so, aber kann man nicht oft genug stecken.
Mhm. Okay. Wir können die skippen oder trotzdem behandeln?
Nö, ich würde
das trotzdem. Ja, zumindest sind wir trotzdem durch.
Ich würde sagen, sobald du Jesus angenommen hast. Mhm. Als dein Erlöser und Retter.
Würde ich auch sagen. Also vor allen Dingen, wenn du nach ihm trachtest. Mhm. Das ist die einzige Bedingung.
Ja.
Aber dann haben wir den Heiligen Geist haben und bekräftigt durch den Heiligen Geist sein.
Erklär.
Weil ich würde zum Beispiel sagen, als Jesus gelebt hat bis zu seinem 30. Lebensjahr, hatte er auch den Heiligen Geist. Mhm. Dann wird er getauft und dann geht er in die Wüste und dann kommt er zurück und das heißt, er wird bekräftigt oder ist bekräftigt durch den Heiligen Geist. Gibt es da einen Unterschied? Das ist jetzt eine Frage in der Frage, aber...
Ich glaube nicht, dass er den Heiligen Geist hatte.
Du glaubst nicht?
Davor, vor 30.
Glaubst du nicht?
Nee.
Why not? Aber wenn es zum Beispiel, es gibt zum Beispiel eine weitere Bibelstelle, da war Jesus, glaube ich, so 12. Ich weiß nicht, da meinte, hieß es, dass er
wuchs in Weisheit.
In Weisheit und in Gunst des Herrn. Und okay, es ist jetzt keine Bestätigung, aber ich denke mal, dass Gott ihn ja dann auch irgendwo gesegnet in der Hinsicht, und das kann nur durch den Heiligen Geist gewesen sein. Oder gibt es Segnungen außerhalb des Heiligen Geistes?
Sicher.
Ja,
aber ich muss gerade überlegen, wie ich die Frage formuliere. Ich verstehe, was ihr meint. Für mich wäre es schwierig zu greifen, dass Jesus den Heiligen Geist nicht hatte.
Davor? Okay.
Ja, Punkt.
ich weiß nicht. Also erstmal ist ja ein Fakt, dass die Bibel uns Aufschluss heißt das, ne? Mhm. Drüber gibt, dass er vorher den Heiligen Geist gehabt haben könnte. Mhm. So. Ein Ansatz hätte sein können, als Maria schwanger geworden ist. Genau, wo der Geist Gottes wird über dich kommen und dies so weiter und so fort. Aber dieses auch über dich kommen und nicht dieses über statt in oder auf oder wisst ihr? Also dieses übermäßig. Und ich glaube einfach, dass dieses Ereignis einfach so allgemein in der Bibel, ich wollte gerade sagen in der Geschichte, aber allgemein in der Menschheit so bemerkenswert war, als Jesus Christus getauft wurde, da tatsächlich der Heilige Geist zum ersten Mal auf eine Person gefallen ist und dann auch bei einer Person für immer geblieben ist. Mhm. Weil sonst war das immer so, okay, er war da und dann ist er wieder weggegangen und dann war er wieder da und dann ist er wieder weggegangen. Aber es war so der einzige Moment, wo der Heilige Geist wirklich auf jemanden gekommen ist und jeder hat bemerkt, es war dieses, wow, es geht hier gerade ab. Mhm. Und deshalb würde ich sagen, dass, Und danach erfahren wir ja erst von Jesus mäßig. Mhm. Und davor so dieses bisschen, ne, weiß man, auf den er ist verloren gegangen und so. Und er war auch irgendwie in Ägypten so ein bisschen. Aber wir erfahren nicht von seinem Dienst, nicht von seinen, von irgendwelchen Heilungsgeschichten, von irgendwelchen Wundergeschichten. Das gibt's alles gar nicht. Das gibt's alles erst mit und durch den Heiligen Geist. Und deshalb.
Aber sagt die Bibelstelle, wo er getauft wurde, dass der Geist in ihm war?
Nee, weil, dass er bekräftigt war durch ihn.
Sie sagt, soweit ich weiß, in Form einer Taube kamen sie auf ihn oder so in die Richtung oder nicht.
Wie eine Taube. Aber wir können das nochmal durchlesen. Das Ding ist, die Story haben wir ja in jedem Evangelium. Also steht da überall drin. Und ich glaube nicht, dass jeder das, das alles gleich geschrieben haben. Aber ich glaube, es gibt eine, in Lukas steht, glaube ich, geschrieben, dass er erfüllt vom Heiligen Geist in die Wüste ging. In Matthäus steht, glaube ich, dass der Heilige Geist ihn dahin führte. Und in Lukas steht, glaube ich, geschrieben, dass er erfüllt war vom Heiligen Geist. Und deshalb...
Ja.
I guess. Kann aber nochmal schauen.
Bei der Stelle...
Nee, stimmt.
Nein, ich weiß wirklich nicht, ob es da steht.
Doch.
Er wurde vom Heiligen Geist geführt, gibt es eine Stelle, und er war erfüllt von dem Heiligen Geist, kam er in die Wüste. Und was ich ja daraufhin meinte, dass er dann aus der Wüste kam, bekräftigt von dem Heiligen Geist. Und dann macht das Sinn, dass du sagst, dass er dann die Wunder verrichtet hat. Das macht Sinn.
Was war die Frage eigentlich nochmal?
Vergessen.
Was der Heilige Geist bedeutet.
Nee, ab wann jemand den Heiligen Geist bekommt. Ja. Aber da waren wir uns ja einig, ne? Seit er Jesus angenommen hat für sich als seinen Herr und Retter.
Wenn er ja gesagt
hat. Das war spannend, dass es hier gar keine langwierigen Diskussionen gab.
Nee. Genau, also ich sehe alles immer so ein bisschen kinotechnisch. Und... Für mich ist der Heilige Geist beziehungsweise die Manifestation seinerseits wie so ein Awakening, wie so ein Erwachen. So für alle, die vielleicht One Piece verfolgen, da gibt's ja auch so das Erwachen der...
Immer noch? Nein, ich glaube, jeder hat schon aufgegeben.
Bis zum Ende.
Bis zum bitteren Ende.
Fehlen noch 5 Jahre.
Ja. Und seit über 20 Jahren dabei.
Amen.
Leute, sag am Ende.
Können wir es rausschneiden?
Nein, so leider nicht, Digga. Hab nichts Falsches gesagt.
Auf jeden Fall. Oh, ich habe letztens die Definition von Erwachen oder Awakening gelesen. Das war...
One Piece-Definition oder die allgemeine?
Ich weiß nicht mehr.
Stop. Weil Haki und so kriegen wir nicht.
Ja, dieser Podcast, ne?
Also, was ich sagen wollte, ist, Awakening, so wie ich das verstanden habe, ist halt, wenn dein Körper und dein Verstand auf demselben Level ist wie
Geist.
Aber ich weiß nicht, ob Geist so richtig passt. Deine Gabe. Gabe oder Geist, ich weiß nicht, eins von denen passt besser. Und da stelle ich mir so vor, kann ich mir vorstellen, dass Jesus vorher den Heiligen Geist vielleicht hatte, wir wissen es nicht, aber es kommt vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo er sich nochmal manifestiert, weil daraufhin ergibt sich dann nochmal eine andere Frage, zu der ich gleich aber komme.
Ich habe eine Frage, kannst du nochmal wiederholen?
Awakening ist so, wie ich das verstanden habe, wenn dein Verstand und dein Körper auf demselben Level sind wie... Ich sag jetzt einfach mal deinen Geist.
Dein Geist, okay.
Ja.
Okay.
Ja.
Das war alles, sorry.
Genau, weil ich stelle mir das so vor, in mir kann sehr viel drin stecken, aber wenn mein Verstand und mein Körper noch nicht bereit dazu sind, kann ich nichts damit anfangen.
Guter Punkt.
Das stimmt.
So, und deswegen stelle ich die Theorie auf, dass es irgendwo auch so ein Erwachen gibt. Und die Frage, zu der ich kommen wollte, ist dann, dass sich selbst... Zungensprache irgendwo als eine Form des Erwachens ansehe.
Und warum nur Zungensprache? Warum nicht die anderen?
Es gibt viel mehr. Aber Zungensprache so als ein Beispiel.
Okay. Es ist voll spannend, weil in Apostelgeschichte 2, als Leute sich taufen lassen mäßig, also als Petrus predigt und sozusagen wie von der ersten Massentaufe lesen mäßig, also unabhängig von Johannes der Täufer, steht geschrieben, ich weiß gar nicht, das steht in Kombination mit etwas, aber steht, empfangt die Gabe des Heiligen Geistes mäßig und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, irgendwie sowas. Mhm. Also, dass im Grunde, dass in dem Moment, man könnte sagen, in dem Moment, wo sie sich taufen lassen haben, man könnte aber auch sagen, einfach in dem Moment, wo sie sich für Jesus entschieden haben, dass sie sich, dass sie alle, also dass er ihnen versprochen hat, dass sie die Gabe des Heiligen Geistes empfangen werden. Oder die Gaben. Oder Gabe.
Gabe.
Gabe. Mhm. Also passt zu Awakening, meine ich.
Mega. Also wir können das ja mal weitergeben an unsere Zuhörer, dass die uns auch gerne Feedback geben sollen, was deren Gedanken so dazu sind. Dann würde ich noch gerne Apostelgeschichte 2 lesen, um das einfach zu machen, Hoffnung für alle. Ich mag die Version zwar nicht wirklich, aber ich habe jetzt auch keine Lust auf Zungenbrecher. genau. Der Heilige Geist kommt, Pfingsten. Zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich wie auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden. Jeder so, wie der Geist ihm eingab. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich? Riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Parther, Meder oder Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia, aus Phrygien. Ich skippe mal ein bisschen. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter und Araber, doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Erstaunt und ratlos fragte einer von den anderen, was soll das bedeuten? Einige aber spotteten, die haben doch nur zu viel getrunken.
Das ist eine Aussage, ne?
Ja, Leserstimme.
Ich sehe hier drin auch wieder sehr viele Offenbarungen. Und zwar, dass der Heilige Geist die Jünger dazu ermächtigt hat, Dinge zu tun, die davor noch nie nicht in der Lage waren zu tun. Mhm. Und zudem sehen wir auch, dass selbst die Dinge, diese Wundertat, die getan haben, von manchen außenstehenden Leuten aber auch wieder zunichte, wie sagt man das?
Gemacht worden. Gemacht
worden ist. Im Sinne von, ja, die haben nur viel getrunken. Aber wie ist so euer Eindruck? Ich weiß, das ist eine Passage, die haben wir gefühlt einmal im Jahr, mindestens einmal im Jahr hören wir die. Aber eure allgemeinen Gedanken. So.
Was unsere Meinung dazu ist?
Mhm. Oder gewisse Fragen.
So also ich glaube, das passt Heiligen sehr gut mit dem, was wir eben besprochen haben, mit diesem Awakening.
Mhm.
Dass man praktisch erst mit diesem Awakening erst diese Dinge verstehen würde. Und dadurch, dass die anderen Menschen eher so sehr auf sich auf Dinge beziehen, die nur sehen, ist so dieses, ach, die haben bestimmt nur zu viel getrunken.
Mhm.
Ne? Und dann gibt es ja dann die eine Bibelstelle praktisch, ne? Diesen einen Stein, den die Menschen verworfen haben, wurde dann zum Eckstein und so weiter und so weiter.
Mhm.
Und ich glaube, das ist das halt. Und diesen Eck, und das, dass dieser eine Stein, der verworfen wird, zum Eckstein wird, das ist ja nur, wenn du dann praktisch diesen Heiligen Geist hast und dann diese Offenbarung auch empfängst.
Ja. Ja.
Auf der anderen Seite, ist ja schon komisch, was passiert ist. Also, als außenstehende Person, wenn du das so siehst, ist es, glaube ich, so, also ich weiß nicht, also ich hätte das auch hinterfragt, so, was passiert hier gerade? Also dieses, wow, was geht hier gerade ab? Also auf der anderen Seite verstehe ich die auch. Versteht ihr, was ich meine?
Mhm.
Fangen auf einmal Leute an, so, in eine Sprache zu sprechen, die sie eigentlich gar nicht sprechen, das ist schon so dieses,
was geht dir gerade ab, mäßig.
Ja. Aber es ist ja dennoch irgendwie so. Also dann zu sagen, die sind betrunken, ist, finde ich, ist ein bisschen zu schwach.
Schwach.
Ich hab noch nie einen Betrunkenen auf einer anderen Sprache.
Ja, eben. Und dann ja auch noch gezielt sagt, proklamiert er ja noch die guten Taten von Gott.
Ja.
Das ist das schon so. Das,
Vor allem nicht nur irgendeine Sprache, sondern die Muttersprache von demjenigen, der das hört.
Eigentlich. Und ich gehe mal von aus, die wohnen, das sind Leute, die sie auch kennen irgendwo.
Ja. Yeah.
Das heißt, du weißt, ach, der Bruder Petrus da, der kann eigentlich nur Hebräisch.
Ja, kann sein, also wirklich. Vor allen Dingen ist es aber auch so, dass, ich glaube, am Ende sind, also, ich glaube, das war nicht deren Ende, weil die haben dann ja gefragt, was war, und wenn man da weiterliest, dann redet der Petrus und dann lasse ich ja dann diese 3000 Leute da taufen. Da war wahrscheinlich einer der oder der andere auch dabei, der meinte, alle sind betrunken. Aber das, ich finde, diese Bibelstelle zeigt uns einfach, ich glaube, ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast, aber was du am Anfang gesagt hast mit der Offenbarung durch den Heiligen Geist und dadurch, dass sie den Heiligen Geist nicht hatten, hatten sie auch nicht diese Offenbarung haben. So. Es gibt auch eine Bibelstelle, die sagt, die Nachricht des Kreuzes ist foolish to those, irgendwie sowas. Also das die Nachricht, und es klingt ja auch blöd, mäßig. Warum soll Gott Mensch werden und sich umbringen und... So,
wie so ein schlechter Marvel-Film.
Ja, genau. Wir können das rausnehmen, wenn es zu vulgär ist. Aber ich habe jetzt ein TikTok gesehen und da war so dieses, how can you? Nein, sag. How can you say that God came out of a vagina? Und ich war so,
kein Wunder, dass es auf TikTok war.
Ich finde, dass wir es drin lassen. Ja, also. Und das ist ja das, was The Message of the Cross ist foolish. Wisst ihr? Und genauso war es für die auch so dumm, so dieses, hä, was geht bei denen ab? Aber ja. Ja. Sorry.
Ja, aber es ist ja auch so. Also wenn ich zurückdenke an die Zeit, bevor ich Christ war, habe ich das alles auch nicht verstanden. Also ich war in der Kirche und dachte, hey, was macht ihr alle? Also ich glaube, das ist einfach genau, was wir gesagt haben, dass wenn man Heiligen Geist nicht hat, dann checkt man es halt nicht.
Nee.
So, man kann es gar nicht begreifen, die ganze Fülle des Evangeliums.
Okay, aber die Frage, die ich jetzt hätte, ist, wenn der Geist...
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Dasjenige ist, das den Menschen praktisch die Offenbarung gibt, dann wieso sind Menschen in der Hölle?
Wie jetzt?
Also es ist ja praktisch Gott, der dir eigentlich die Offenbarung gibt.
Ja.
Und wenn du noch nicht die Offenbarung bekommen hast und du stirbst, was passiert dann mit dir?
Das ist eine der alten Fragen, die man nicht lösen kann.
Ja, freie Wille versus Predestination.
Genau.
Ich bin nicht dafür, dass wir das jetzt beantworten. Nee,
müssen wir auch nicht.
Aber das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ja. Und wir sollten die schon das nächste Mal beantworten. Aber jetzt wird es
Ja,
ich glaube, eine Stunde hier.
Ja.
Definitiv. Ja. Also nehmen wir auf jeden Fall mit fürs nächste Mal.
Ja. Ich habe aber noch eine kritische Frage. Du hast gesagt, dass wir einmal im Jahr mindestens einmal darüber sprechen. Und ich war ja auch so ein bisschen so unter Christen unterwegs und vor allen Dingen so in Pfingstbewegungen habe ich den Eindruck, dass diese Bibelstelle die Lieblingsbibelstelle ist, dass die jeden Sonntag zitiert wird, wenn noch Freitag, also jedes Mal zitiert wird. So dieses, dann kam der Heilige Geist und sie haben alle in Sprachen gesprochen und so. Aber irgendwie bin ich der Einzige oder sehe ich da eine andere Geschichte als diese Pfingstbewegungen das sehen? Versteht ihr, was ich meine? Also ich glaube, für die ist diese Bibelstelle, ich weiß nicht, wie ich es erkläre. Also es kommt wirklich jeden Sonntag gefühlt, so Leute kommen einmütig zusammen und wie ein zausender Wind und so, like a mighty rushing wind. Ich kann es aber schon auswendig, nur deshalb. aber kann das sein, dass unsere Geschwister da etwas falsch verstanden haben oder versteht ihr, was ich meine?
Beziehst du dich auf die Sprache, die gesprochen wird?
Ja.
Ja.
Ich auf die in unterschiedlichen Sprachen sprechen und das Sprachengebet an sich oder Zungenrede,
whatever
you wanna call it.
Ja. Also ich verstehe auf jeden Fall. Und ich bin der Meinung, ja, die verstehen es falsch.
Okay.
Oder die verstehen es anders, sagen wir mal so. Ja, die verstehen es anders, weil die Diskussion hatte ich auch schon oft und ich habe es vorher auch tatsächlich anders gesehen.
Ich auch, safe.
Mhm. Aber ich habe es dann anders verstanden.
Mhm. Safe, ich auch, komplett.
Definitiv, weil wenn man die Bibelstelle liest, dann versteht man das ja schon. Also es kommt darauf an, welche Übersetzung du liest.
Mhm. So. Das ist der Muttersprache da. Deswegen gibt es da eigentlich nicht so viel zu verstehen. Oder Own Language und Muttersprache, egal wie es übersetzt ist, halt, es impliziert das
eine bekannte
Sprache, Spanisch, Italienisch, whatever, aber es hat nichts mit der Zungensprache zu tun.
Ja, ja.
Trotzdem ist es in sich aber auch schon ein Wunder, ob man jetzt in Zungen sprechen kann oder also andere Sprache spricht, die man davor nicht gelernt hat, ist ein Wunder. Mm. Das sind aber zwei verschiedene, also separate Wunder, die man auch als solches anerkennen muss.
Ja, wenn man da weiter tiefer rein buddelt, dann kann man sich natürlich auch fragen, okay, haben die Jünger wirklich einfach zum Beispiel gesprochen, der hat auf Spanisch gesprochen, der andere hat auf Englisch gesprochen und so weiter. Oder haben die alle auf Tongs gesprochen, nur die Leute haben das gehört auf deren Sprache?
Die Theorie hatte ich auch mal, dass es alle übersetzt haben, dass die Gabe der Übersetzung auch da war. Steht aber nicht dran halt.
Also es gibt ja drei Theorien. Also es gibt ja die Theorie, dass die Spanisch gesprochen haben jetzt beispielsweise, dass sie aber zum Beispiel Hebräisch gesprochen haben, aber Spanisch verstanden worden ist. Oder das, was du meinst, dass in Tongs gesprochen wurde und auf Spanisch besetzt worden ist. Weil ich finde das.
Und für mich persönlich macht aber nur die erste Sinn. Dass die wirklich dann auf die Sprachen gesprochen haben.
Für mich auch.
Ja.
Weil alles andere wäre, du müsstest jetzt alle anderen Menschen beeinflussen, dass die etwas hören, was sie eigentlich gar nicht hören. Und das macht eigentlich. Dazu müssten die Wenn dann schon den Geist haben. Dass ich sagen würde, okay, jetzt macht das Sinn. Aber einfach nur so muss es in meinen Augen sein, dass die wirklich von denen die Sprachen gehört haben.
Ja. Safe.
Ich weiß nicht. Also mit der Aussage, dass die anderen Leute den Geist haben müssten, um beeinflusst zu werden. Das würde ich nicht unterstreichen.
Um es zu übersetzen, glaube ich, meint er.
Ja.
Genau.
Weil es ja eine Gabe ist.
Ja.
Weil du hörst einfach, ich spreche gerade Deutsch und du hörst auf einmal Englisch. Wie das machen.
Obwohl du gar nicht in Christ bist.
Ich denke schon, dass es möglich ist. Auch ohne den, also auch wenn die Leute jetzt nicht unbedingt mit dem Heiligen Geist wandeln. Weil im Alten Testament gibt es ein Beispiel, ich weiß nicht, ob das...
Mit dem Esel?
Ich weiß nicht, ob das...
Sorry.
Das ist mit William und dem.
Ach so. Nee, ich weiß nicht, ob das Elijah war oder wer auch immer. Da war auf jeden Fall ein Mensch, der wurde verfolgt. Ein Prophet, der wurde verfolgt. Und
alle wurden verfolgt.
Und Gott hat dafür gesorgt, dass seine Verfolger blind geworden sind. Mhm. Und die Verfolger haben ihn sogar selbst gefragt, ob er ihn gesehen hat. Mhm. Und er hat ihn in eine komplett andere Richtung geführt. Das heißt, deswegen denke ich, dass selbst wenn die Leute den Heiligen Geist nicht angenommen haben, ist es trotzdem möglich für Gott, dass er die beeinflussen kann.
Naja, safe. Aber die wurden blind gemacht.
Mhm. Gehen wir die Sache doch mal an unsere Zuhörer weiter. Was denkt ihr dazu? Schreibt uns in den Kommentaren. Schreibt uns eine DM. Vergisst nicht, uns zu raten mit 5 Sterne. Teilt, was das Zeug hält. Und yes, auf jeden Fall, so langsam kommen wir auch, neigen wir uns dem Ende. Ich habe nichts mehr vorbereitet. Wir freuen uns auf Pfingsten und die Manifestation des Heiligen Geistes bei dem einen oder anderen. Das Awakening. Und dann würde ich sagen, machen wir nochmal eine schöne Runde. Was ihr so heute mitgenommen habt.
Viel. Der Heilige Geist.
Oder was war so, was war so eine Sache oder ein Satz, wo ihr sagen würdet, heute... Okay, der war schon gut. Das nehme ich mit und denk weiter drüber nach.
Ich glaube, ihr bekommt einen Shoutout bei einer nächsten Predigt oder Bible Study. Ich habe voll so den Drang, einmal so das Thema The God of Between aufzuarbeiten. Also so dieses, was passiert so zwischen zwei Sachen und dass Gott so manchmal so zwischen Stühlen ist. Aber ihr versteht, was ich meine, ne? Ja. Ihr bekommt ein Shoutout.
Es wird viel gesagt. Muss nachdenken.
Dann mache ich mal weiter in der Zwischenzeit. Meine Sache ist einfach nur ein eigener Gedanke, den ich in der Zwischenzeit hatte. Und zwar, dass Jesus vor seiner Himmelfahrt, dass er uns den Heiligen Geist versprochen hat. Mhm. Weil ich habe so drüber nachgedacht, okay, er ist aufgestanden, hat sich den Leuten gezeigt, offenbart, und dann steigt er wieder in den Himmel, dann ist er wieder weg. Mhm. Und so wie ich Menschen kenne, werden die ab dem Zeitpunkt höchstwahrscheinlich auch wieder zurückgehen zu deren alten Tätigkeiten. Mhm. Aber er hat den Heiligen Geist versprochen, damit die Menschen sich nicht alleine fühlen. Damit die immer noch diese Connection zwischen der Menschheit und Gott spüren. Amen. Das war so der Gedanke, den ich hatte, aber jetzt erst ausspreche.
Amen.
Na, mein Hauptgedanke ist, glaube ich, einfach, dass Ostern und die Auferstehung einfach unsere Zuversicht ist, dass wir alle irgendwann, basierend auf dem Vers, den du vorgelesen hast, dass Jesus der Erste ist, dass wir alle ihm folgen werden, in die Auferstehung.
Amen. 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 Amen.
Ich würde sagen, dass das, was praktisch beschrieben wurde im Laufe des ganzen Podcasts, dass dieses Zwischen einfach sehr, sehr wichtig ist, weil dieses Zwischen wahrscheinlich dann auch irgendwie die Transformation beinhaltet. Mhm. Ne, weil der Anfang ist das eine und das Ziel ist das eine, aber das, was in der Mitte passiert, ist dann praktisch da, wo Veränderung passiert. Mhm.
Mhm. Yes. Amen.
Amen.
Und in dem Sinne, habt einen schönen Tag. Eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr den Podcast hört.
Tschüss.
Peace out.
Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal.
Peace.